Всем привет, меня зовут Саша. Я прошу вас подготовить свои аудиальные...
Саша und ihr Team zeichnen Podcasts auf, in denen es um die Rechte der Menschen im Nordkaukasus geht, eine der kompliziertesten und problematischsten Regionen Russlands. Nach dem Einmarsch in die Ukraine im Frühling 2022 haben sie das Land verlassen und berichten nun aus dem Exil. In Riga spricht Sascha mit anderen JournalistInnen über ihre Erfahrungen. Die meisten von ihnen teilen ihr Schicksal in unterschiedlichem Maß. Im Rahmen der Osteuropa-Workshops der Taz-Panther-Stiftung haben sie sich in der lettischen Hauptstadt zusammengefunden. Das Programm wendet sich an Medienschaffende, die Themen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine beleuchten. Unser Podcast erzählt von JournalistInnen im Exil. Sascha und ihre drei KollegInnen arbeiten unter Pseudonym. Die Aufdeckung ihrer Identitäten könnte sie viel kosten.
Jedes Jahr aufs Neue berichten die Vereinten Nationen, im Nordkaukasus werden JournalistInnen und andere Personen gefoltert und verfolgt. Häusliche Gewalt, Verstümmelungen, Ehrenmorde, erfundene Anklagen, Haftstrafen für Homosexuelle, Zwangsheirat und so weiter sind in der Region an der Tagesordnung. Diese Gewalt gibt es auf familiärer und auf staatlicher Ebene. Daher arbeiten wir unter Pseudonymen. In Russland gilt es als Vergehen über LGBT und eigentlich alles, worüber wir berichten, öffentlich zu sprechen.
Nicht nur das Team um Sascha ist gefährdet, sondern auch die Menschen, die es wagen, ihre Geschichten mit den JournalistInnen zu teilen. Ihre Namen, ihre Stimmen, alles muss geändert werden. Alles, außer die schrecklichen Geschichten über Gewalt und Unterdrückung. Russland ist eines der gefährlichsten Länder für Medienschaffende. Seit dem Einmarsch in die Ukraine wird der Raum, in dem JournalistInnen sich frei äußern können, immer kleiner. Letztlich waren es der Krieg und die damit einhergehenden Repressionen, die die Gruppe junger JournalistInnen dazu bewogen haben, Russland zu verlassen. Auf der Suche nach einem sicheren Ort, an dem sie ihre Arbeit fortsetzen können.
Unsere Podcasts werden blockiert, sie werden verboten. Man versucht, sie von den Plattformen zu entfernen. Aber wir bleiben weiter laut und kämpfen gegen das Informationsvakuum in dieser höchst abgeschlossenen Region an.
Doch die Arbeit wird immer schwieriger und belastender.
Nach einem neuen russischen Gesetz ist es nun ganz verboten, über die LGBT-Community zu sprechen. Jede Folge unseres Podcasts kann die letzte sein, weil dieser Diskurs verboten ist. Generell ist es verboten, über die Existenz von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen zu sprechen. In Russland ist es ein Strafbestand und wird mit Geldstrafen und der Auflösung der Publikation geahndet. Bislang werden unsere Podcasts nur auf den Plattformen blockiert, aber uns bleibt noch YouTube, wo wir nicht blockiert werden. Und uns bleiben noch weitere Plattformen.
Sascha haben wir in Riga, 200 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, kennengelernt. Für viele russische JournalistInnen, die sich dem Regime von Wladimir Putin im Exil entgegenstellen, ist die Stadt zu einem neuen Zuhause geworden. Eine Heimat auf Zeit, die ein gewisses Maß an Sicherheit verspricht. Doch das bedeutet nicht, dass Sascha bei einer Rückkehr in ihre Heimat nicht bedroht wäre.
Wir haben Angst, dass alles, worüber wir berichten, auch uns zustoßen könnte. Wir könnten entführt, gefoltert oder an einen Heizkörper gefesselt werden. Es gibt viele Fälle von Morden an JournalistInnen. Es ist sehr beängstigend, dass jemand eines Tages den richtigen Namen herausfinden könnte und den Angehörigen, die noch in Russland sind, etwas zustoßen könnte. Auch Drohungen werden uns gegenüber ausgesprochen, dass einige von uns nicht mehr sein werden, dass die Hölle in unser Leben treten wird. Aber wir verstehen, wie wichtig es ist, weiterzumachen. Und zu jeder Geschichte, die wir erzählen, bekommen wir zahlreiche Rückmeldungen.
In Russland stoßen Saschas Podcasts nicht nur bei den Staatsorganen auf negative Reaktionen, sondern auch bei ganz normalen ZuhörerInnen.
Wir erhalten sehr viele empörte Kommentare dazu, dass wir keine Menschen seien und dass wir über Schwule und über Folter nicht reden dürften. Schwule gäbe es angeblich nicht in Tschetschenien und im Nordkaukasus, aber sie existieren. Und deshalb reden wir darüber. auch wenn es schrecklich ist und uns schmerzt und es sich auch danach noch sehr schlimm anfühlt.
Gleichzeitig schürt die Zahl an positiven Rückmeldungen Saschas Optimismus. Sie geben ihr Hoffnung, dass sie viele Menschen dazu motivieren konnte, für ihre Rechte zu kämpfen. Seit Februar 2022 leisten sie mit ihrer Arbeit zudem einen Beitrag im Kampf gegen den Krieg.
Solange Wladimir Putin an der Macht ist, werden wir nicht zurückkehren. Solange er nicht weg ist, sieht die Zukunft Russlands düster aus und vielleicht auch darüber hinaus. Damit haben wir uns bereits abgefunden. Als wir abreisten, war uns bewusst, dass wir unsere Heimat möglicherweise nie wiedersehen würden. Aber vielleicht werden wir auch unsere Eltern nie wiedersehen. Das Wichtigste ist aber, dass sie in Sicherheit sind. Es ist schmerzhaft, jeden Tag daran denken zu müssen, dass sie immer noch dort sind.
Dort, jenseits der russisch-lettischen Grenze, ließ auch Wladimir Kapustinsky sein Privatleben und seinen Kater zurück. Der 35-jährige russische Journalist arbeitet für die Regionalzeitung Pskovskaja Gubernia. Die nun gezwungenermaßen im Exil herausgegebene Publikation beleuchtet die politischen Ereignisse in Russland mit besonderem Schwerpunkt auf die Region Pskow. Seit dem Einmarsch in die Ukraine ist die Schlinge, die die russische Führung immer weiter zuzieht, besonders stark zu spüren.
Am 5. März 2022 drangen Angehörige der Sicherheitskräfte in die Redaktion ein und durchsuchten alles. Sie bezeichneten das aber nicht als Hausdurchsuchung, sondern in Augenscheinnahme. Sie nahmen die gesamte Technik mit, absolut alles, was sich transportieren ließ. Diejenigen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Büro aufhielten, mussten sich mit dem Gesicht auf den Boden legen. Das war schon alles ziemlich unangenehm. So sieht der Druck aus, der seitens der Ordnungskräfte ausgeübt wird. Damit war klar, dass wir unsere Arbeit nicht weiterführen würden können. Zum einen, weil es zu unsicher war, zum anderen, weil wir einfach nichts mehr hatten.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die Mitarbeitenden bereits Bekanntschaft mit der Arbeit der Ordnungshüter gemacht. Der Chefredakteur wurde zum ausländischen Agenten erklärt. Das kommt in Russland häufig vor. Wer Unterstützung aus dem Ausland erhält, wird mit diesem diskreditierenden Status belegt.
Anonyme Drohungen kamen per Post, aber auch per SMS. Du bist ein Verräter, wir werden das schon mit dir regeln. Wenn wir das mit der Ukraine geklärt haben, kommen wir zu euch. Natürlich erstattet man keine Anzeige. Selbst wenn die Polizei jemanden schützen wollen würde, wären das sicherlich nicht die unabhängigen Medien.
Die wenigen, die im Land verblieben sind, berichten weiter über die Ereignisse vor Ort, mit eingeschränkten Möglichkeiten.
In unserer Redaktion in Riga erreichen uns Fotos, Videos sowie Meldungen über Probleme und Ereignisse aus der Region Pskow. Sie werden uns anonym zugeschickt. Im Moment ist die Militarisierung sehr aktuell. Uns erreichen zum Beispiel Videos, in denen Kinder dazu genötigt werden, mit Sturmgewehren zu marschieren. Wir veröffentlichen das dann anonym und fordern unsere LeserInnen auf, uns solche Informationen zukommen zu lassen.
Die Arbeit aus dem Ausland ist weniger vorhersehbar, sagt Wladimir. Man muss damit leben, dass nicht so sein wird, wie es gestern war. Das neue Leben gibt seine eigenen Regeln vor. Viel Optimismus schwingt in Wladimirs Rede nicht mit.
Es gab lange die Hoffnung, dass wir in die Region Pskow zurückkehren könnten. Bei einer der Sitzungen des Regionalparlaments von Pskow bedrohte uns der Vorsitzende dann aber. Er sagte, mit denen, die nach Riga gegangen sind und Russland nun verurteilen, werden wir uns befassen, wenn sie zurückkommen. Ihr seht also, es gibt leider keinen Weg zurück.
Die Probleme, die die russischen JournalistInnen in ihrer Heimat hinter sich gelassen haben, sind das eine. Auch im Exil stehen sie hier vor neuen Herausforderungen, die mit der Eingewöhnung in ein anderes Land einhergehen. Unter anderem geht es um die Rechtmäßigkeit ihres Aufenthaltes. Die lettische Bürokratie trägt nur noch weiter zur Ungewissheit bei.
Drei der Mitarbeitenden von Pskovskaja Gubernia haben bereits eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Jetzt warten wir noch auf die Dokumente der anderen, damit sie auch hier arbeiten dürfen.
Viele JournalistInnen werden dabei, ganz unabhängig von ihrer Nationalität, von der lokalen Organisation Media Hub unterstützt. Deren Mitarbeitende helfen den Medien und JournalistInnen bei juristischen Fragen. Aber auch Arbeitsräume haben sie für sie eingerichtet. Sabine Seele koordiniert die Arbeit der Organisation.
Wir haben 507 Menschen unterstützt. Die Mehrheit von ihnen sind Medienschaffende, die anderen deren Familienangehörige. Media Hub ist ein sicherer Ort, wo man nicht nur arbeiten, sondern sich auch mal treffen oder einen Geburtstag feiern kann. Ein Teil unserer Arbeit besteht darin, juristische Hilfestellung zu geben, etwa bei der Anmeldung von Medien oder bei Fragen zur Einwanderung.
Sabine ist sich sicher, sich gegenseitig zu helfen, ist ein wirksames Mittel, um sich von den Schmerzen und traumatisierenden Erlebnissen zu erholen, die die JournalistInnen durchgemacht haben.
Uns verbindet nicht nur die Medienarbeit. Wir glauben daran, dass wir in einer Welt leben, in der wir etwas verändern können. Unsere Organisation gestalten wir auf der Grundlage unserer Prinzipien. Wie wollen wir leben und woran glauben wir?
Lettland hat seine eigene schwierige Geschichte mit Russland. Der Zustrom von Russinnen seit Beginn des Krieges in der Ukraine wird hier nicht von allen gerne gesehen. Sabines Unterstützung für russische JournalistInnen zieht auch Kritik von Einheimischen auf sich.
Inwiefern wären wir besser, wenn wir jetzt anfingen, Menschen nach ethnischer Zugehörigkeit oder nach ihrem Pass zu sortieren? Das führt doch zu nichts Gutem. Deshalb ist es enorm wichtig, nicht zuzulassen, dass wir unsere Werte vergessen.
Von Media Hub profitieren JournalistInnen aus verschiedenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Unter den Teilnehmenden des Workshops der Taz-Panther-Stiftung sind JournalistInnen aus Aserbaidschan, Armenien, Georgien, der Republik Moldau, der Ukraine, Kasachstan und Belarus. Einer von ihnen ist der belarussische Journalist und Dokumentarfilmer Yegor. Vor mehr als einem Jahr wurde Riga zu seinem Wohn- und Arbeitsort im Exil.
Keiner von uns hätte jemals gedacht, dass er sein Heimatland verlassen würde. Jede und jeder von uns wäre gern im eigenen Land Journalist oder Journalistin, würde dort ein Buch veröffentlichen oder an der journalistischen Fakultät Vorlesungen halten. Aber dazu kam es leider nicht.
In Belarus als Journalistin zu arbeiten, ist sehr gefährlich. Jede freie Stimme wird zum Schweigen gebracht. Unabhängige Medien werden verboten, blockiert und als extremistisch eingestuft. Belarus und Russland stehen auf der Liste der gefährlichsten Länder für JournalistInnen. Auf der von der Organisation Reporter ohne Grenzen herausgegebenen Rangliste der Pressefreiheit steht Belarus auf Platz 157 von 180 Ländern. Yegor ist nicht der erste Journalist, der Belarus verlassen musste. In den letzten Jahren waren zahlreiche Medienschaffende dazu gezwungen. Und das oft zu jedem Preis.
Die Machthabenden betrachten uns als Extremistinnen. Lukaschenko hat gezeigt, dass es unter seiner Macht für niemanden ein Stimmrecht gibt.
Die Massenproteste nach der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 markierten den Beginn einer neuen Welle der Unterdrückung. Alexander Lukaschenko war damals bereits seit 26 Jahren Präsident. Die Wahlergebnisse wurden gefälscht und er sicherte sich die Macht so erneut. Viele von Yegors KollegInnen wurden wegen ihres Protestes zu verschiedenen Strafen verurteilt. Nach Berechnungen internationaler Menschenrechtsorganisationen sitzen nach wie vor mehr als 30 JournalistInnen in belarussischen Gefängnissen. Sogar wer nur die regierungskritischen Telegram-Kanäle liked und abonniert, kann verurteilt werden. Niemand kann sich sicher fühlen. Auch Yegor nicht. Yegor gehörte zu den JournalistInnen, die über die Protestaktionen im Jahr 2020 berichteten. Für den Fall, dass er im Untersuchungsgefängnis landen sollte, hatte der junge Mann in seinem Rucksack immer etwas dabei, zusätzlich zur notwendigen Reporterausrüstung.
Ich hatte ein dickes Buch von Umberto Eco dabei, 1000 Seiten. Das hätte ich in 2 Wochen lesen können. Warme Socken und Zahnpasta hatte ich ebenfalls eingepackt. Und bei meiner Frau hatte ich die wichtigsten Telefonnummern hinterlegt, und dem Chefredakteur hatte ich die Nummern meiner Frau und meiner Mutter gegeben.
Der Tropfen, der das Fass für Yegor zum Überlaufen brachte, war jedoch nicht, wie die JournalistInnen nach der Wahl behandelt wurden, sondern der Beitrag, den Belarus zum Krieg in der Ukraine leistete. Das Land wurde zur Plattform für Russlands Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Mit einem Touristenvisum reiste Yegor schließlich nach Riga. Natürlich nicht tatsächlich als Tourist, sondern auf der Suche nach Sicherheit.
Ich bin ohne Arbeit hierher gezogen, habe dann aber eine Stelle gefunden und arbeite heute für ein russisches kritisches Medium. Als Journalist im Exil zu arbeiten, ist äußerst schwierig. Man kennt ja die örtlichen Gesetze nicht. In deinem Heimatland kannst du ein hochkarätiger Experte und taffer Journalist sein. Im Exil wirst du zum Praktikanten, der sich um die Bearbeitung der Leserbriefe kümmert.
Das russische Medium im Exil, für das Yegor arbeitet, möchte er nicht nennen. Denn selbst die räumliche Entfernung von Belarus ist keine Garantie für Sicherheit. Belarussische JournalistInnen erinnern sich gut an das Jahr 2021, als ein Linienflug von Athen nach Vilnius in Belarus zur Landung gezwungen wurde. Einer der Passagiere war der Journalist und Dissident Roman Protasevich. Er wurde verhaftet und zu 8 Jahren Freiheitsentzug verurteilt.
Erst nach 2 Monaten hier in Riga habe ich aufgehört, mich umzublicken, vorbeifahrende Kleinbusse zu beobachten. Ich habe aufgehört, mich vor dem Geräusch des Aufzugs in meinem Haus zu fürchten und vor Anrufen mit unbekannten Nummern. Man hat ja nichts Unrechtes getan, man ist einfach nur Zeuge der Geschehnisse geworden. Die Journalistinnen, die sich bis zum heutigen Tag in Belarus befinden, sind allesamt Geiseln. Sie haben schlicht und ergreifend keine Wahl.
Für JournalistInnen aus Belarus und Russland ist das Arbeiten aus dem Exil erst in den letzten Jahren normal geworden. Sie gewöhnen sich noch an die Arbeit aus dem Exil. Für JournalistInnen aus Aserbaidschan ist das Arbeiten aus dem Exil fester Bestandteil der Medienkultur. Da es in ihrem Land weder Presse noch Meinungsfreiheit gibt, schreibt die Journalistin Nika Musavi aus dem benachbarten Georgien über die Ereignisse in ihrer Heimat Aserbaidschan. Weil sie eigentlich ungehindert in ihr Heimatland fahren kann, betrachtet sich Nika nicht als Exiljournalistin. Dennoch empfindet sie immer ein gewisses Unbehagen. Normalität für Journalistinnen in Aserbaidschan, meint sie.
Ich wollte das Land verlassen und ein neues Leben beginnen. Auch wegen dieses Gefühls des Unbehagens. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich begonnen, aktiver an verschiedenen Publikationen mitzuarbeiten und über sensiblere und ernstere politische Themen zu schreiben. Mir drohte keine Gefahr, aber mir war klar, für meine berufliche Weiterentwicklung wäre ich außerhalb der Landesgrenzen besser aufgehoben.
Laut dem Rating der Organisation Reporter ohne Grenzen steht Aserbaidschan auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit weit unten, auf einem der letzten Plätze. Im letzten Jahr belegte das Land den Platz zwischen Belarus und Russland. Und viele unabhängige JournalistInnen berichten, dass es in Aserbaidschan immer schwieriger wird, ihren Job auszuüben.
In diesem Jahr belegt Aserbaidschan auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen Platz 151 von 180 Ländern. Ich glaube, das Land ist in der Liste sogar etwas nach vorne gerutscht, aber nur, weil Russland und Belarus weiter abgestiegen sind. Alle Fernseh- und Radiosender sind entweder in staatlicher Hand oder unter der Kontrolle der Regierung. Alle, ohne Ausnahme.
Georgien, wo Nika nun lebt, gilt auch nicht gerade als das sicherste Land für Medienschaffende. Im Jahr 2017 verschwand der aserbaidschanische Journalist Afgan Mukhtarli aus der Hauptstadt Tbilisi, wo er im Exil arbeitete. Schon am nächsten Tag saß er in einem Gefängnis in Aserbaidschan. Das zeigt, wie weit die Hand einer autoritären Regierung reichen kann. Aserbaidschan wird regelmäßig vorgeworfen, Journalistinnen im eigenen Land auszuspähen, aber auch über dessen Grenzen hinaus. Die aserbaidschanische Regierung steht auf der Liste der Nutzer der Spionagesoftware Pegasus. Sie nutzt die Software, um ihre Gegner auszuspionieren, darunter auch Journalistinnen und Aktivistinnen. Nika sagt, dass die repressiven Maßnahmen inzwischen sogar Gegenstand von Scherzen sind.
Als zum ersten Mal eine Pegasus-Liste veröffentlicht wurde, das war im Jahr 2021, wurde in den sozialen Medien einige Tage gescherzt. Und warum bin ich nicht auf der Liste? Halten die Behörden es nicht für nötig, mich abzuhören? Also, wenn du nicht einmal auf der Pegasus-Liste auftauchst, wer braucht dich dann überhaupt?
Ihre eigenen Vorsichtsmaßnahmen, sagt Nika, seien aber nichts im Vergleich zu dem, was JournalistInnen aus Russland und Belarus durchmachen müssen. Wenn sie möchte, kann Nika in ihr Heimatland zurückkehren. Doch neben der Angst, vom Staat zensiert zu werden, gibt es auch das Problem der Selbstzensur. Ein Problem, das viele Exiljournalistinnen kennen. Doch sie müssen lernen, mit dieser Angst zu leben. Für sich selbst und für die Menschen, die ihre Geschichten mit ihnen teilen, sich ihnen anvertrauen. Die Sicherheit derer, die ihnen nahestehen und in der Heimat zurückgeblieben sind, hat für sie oberste Priorität. Aber gleichzeitig müssen sie auch die Kraft aufbringen, ein neues Leben aufzubauen. Ganz von vorne, in einem fremden Land. Dieser Podcast wurde aufgezeichnet von Aran Melikian, Redaktion und Produktion Tigran Petrosian, Olga Lisunkova, Alexander Viktorin. Der Podcast wurde im Rahmen des Osteuropa-Workshops der Taz-Panther-Stiftung aufgenommen. Dieses Projekt ist Teil der Reihe Krieg und Frieden, Austausch über Grenzen hinweg, die die Taz-Panther-Stiftung mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat.